SRF 1.
Punkt halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Das Parlament dürfte 3 Milliarden Franken mehr in den Ausbau der Bahn stecken, als der Bundesrat vorschlägt. Die Straßenlobby macht Widerstand. In Deutschland verspricht Bundeskanzlerin Merkel den Hochwasseropfern Geld. Derweil bedrohen die Wassermassen nun auch Ungarn. In Paris stoppt die Polizei das Auto des Schweizer OECD-Botschafters mit Schüssen. Er wollte sich offenbar einer Kontrolle entziehen. Um 13 Uhr, wo sollen in Zukunft Güter transportiert werden, wenn es sowohl auf Schienen wie auf Straßen keinen Platz mehr hat? Unter der Erde, in Tunneln, sagt die Firma Cargotube. Zukunftsträchtige Vision oder Schnapsidee? Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Simon Loy. Schönen Mittag. Zuerst nun die Nachrichtenübersicht. Bitte Karin Britsch.
National- und Ständerat sind sich weiterhin nicht einig darüber, wie schwer invalid jemand sein muss, um eine Vollrente zu erhalten. Der Ständerat wollte, dass es erst ab einem Invaliditätsgrad von 80% eine volle IV-Rente gibt. Damit will er Geld sparen. Die Mehrheit des Nationalrats hat sich hingegen erneut dafür ausgesprochen, dass diese Schwelle bei 70% bleibt. Es sei für Schwerinvalide kaum möglich, eine Stelle zu finden. Schweizer Hotels müssen weiterhin weniger Mehrwertsteuer bezahlen als andere Unternehmen in der Schweiz. Der Sondersatz von 3,8% bleibt bis 2017. Dies haben beide Kammern beschlossen. Der Normalsatz beträgt 8%. Die Tourismusbranche leide besonders unter dem teuren Franken, wird die tiefere Steuer begründet. Der Nationalrat will die kantonalen Zulassungen von Heilmitteln vorübergehend verlängern. Damit soll dem Parlament genügend Zeit gegeben werden, um eine definitive Lösung für Arzneien zu finden, die nur kantonal zugelassen sind. Es geht dabei vor allem um alternative Präparate. Allein im Kanton Appenzell-Ausserrhoden sind 3.300 Heilmittel kantonal zugelassen. Damit die Verlängerung in Kraft treten kann, muss auch noch der Ständerat der Lösung zustimmen. Treten während oder nach einer Schwangerschaft Komplikationen auf, müssen sich die betroffenen Frauen in Zukunft nicht mehr an den Behandlungskosten beteiligen. Diesem Grundsatz haben beide Räte zugestimmt. Bisher waren Frauen nur bei normal verlaufenden Schwangerschaften von sämtlichen Behandlungskosten befreit, das heißt sowohl bei der Franchise als auch beim Selbstbehalt. Die Unterschriftensammlung für die Bankgeheimnisinitiative kann beginnen. Die Initiative ist heute im Bundesblatt veröffentlicht worden. Die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre» will das Bankgeheimnis in der Verfassung verankern. Die Initiative kommt aus bürgerlichen Kreisen und will verhindern, dass das Bankgeheimnis im Inland aufgeweicht wird. Damit steht die Initiative im Widerspruch zur geplanten Revision des Steuerstrafrechts, welche der Bundesrat anstrebt. In den Hochwassergebieten Deutschlands, Österreichs und Tschechiens verlagern sich die Krisenherde flussabwärts. Leicht entspannt hat sich die Lage im bayerischen Passau. Die Stadt hat aber weiterhin weder Trinkwasser noch Strom. Bundeskanzlerin Merkel hat den Geschädigten 100 Millionen Euro Soforthilfe versprochen. In Nieder- und Oberösterreich steht das Schlimmste noch bevor. Hier befürchten die Menschen, dass die Schutzmauern nicht hoch genug sind und zudem von mitgeschwemmtem Material beschädigt werden könnten. Hunderte Menschen wurden evakuiert. Unterdessen ist auch in Ungarn für bestimmte Gegenden entlang der Donau der Notstand ausgerufen worden. Zugespitzt hat sich die Lage auch an der Elbe in Sachsen und in Tschechien. In Prag erreichte die Moldau am Morgen den Höchststand. Hier bedroht steigendes Grundwasser historische Gebäude und der U-Bahn-Verkehr ist eingestellt. Die UNO geht davon aus, dass im Bürgerkrieg in Syrien bereits mehrmals chemische Waffen eingesetzt worden sind. Das teilte eine Kommission des UNO-Menschenrechtsrats in Genf mit. Demnach kamen Ermittler zum Schluss, dass bei 4 Angriffen im März und April in, Zitat, eingeschränktem Maß chemische Waffen benutzt worden seien. Dies insbesondere von Regierungstruppen. Man könne aber nicht ausschließen, dass auch die Rebellen inzwischen Zugang zu Chemiewaffen hätten. Um was für Giftstoffe es sich gehandelt habe, sei noch nicht zweifelsfrei erklärt, so die UNO-Kommission. Der Einsatz von chemischen Waffen ist laut internationalen Abkommen ein Kriegsverbrechen, das unter Strafe steht. In Paris hat die Polizei den Wagen des Schweizer OECD-Botschafters mit Schüssen gestoppt. Der Botschafter sei massiv zu schnell unterwegs gewesen und habe versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen. Das berichtet die Zeitung Le Parisien. Eine Alkoholprobe beim Diplomaten sei offenbar positiv ausgefallen. Das Außendepartement in Bern hat den Vorfall bestätigt. Der Georg-Büchner-Preis, die wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland, geht dieses Jahr an die deutsche Schriftstellerin Sibylle Levitscharow. Die 59-Jährige habe eine unerschöpfliche Beobachtungsenergie, erzählerische Fantasie und sprachliche Erfindungskraft, begründet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung die Wahl.
12.36 Uhr Rendezvous mit diesen Themen. Wie großzügig zeigt sich der Nationalrat, wenn es um den Ausbau der Bahn geht? Klar ist, es geht um ganz viel Geld. Ganz viel Geld für die Bahn. Das Powerplay des VCS läuft und es läuft gut für den linksgrünen Verkehrsclub. Was macht er richtig? Weitere Themen. Er kämpft für seine Überzeugungen ohne Arme und Hände, dafür mit Argumenten. Christian Lohr macht aus der IV-Debatte kein reines Spargeschäft. Déjà-vu in Südafrika. Wieder entlässt ein Rohstoffkonzern unzählige Minenarbeiter. Erinnerungen kommen auf an letztes Jahr. Und kurz vor eins, wie weiter nach dem Debakel um «Tanz dich frei» in Bern?
Sorry, es kann einfach nicht jeder, wie es ihm gerade passt, durch den öffentlichen Raum säckeln und den in Anspruch nehmen. Sonst haben wir Chaos in dieser Stadt.
Bericht von der Podiumsveranstaltung. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.871 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu 1.2421 gehandelt, der Dollar zu 94,99 Rappen. Das Wetter. Im Norden scheint heute Nachmittag häufig die Sonne, nur in den Voralpen und in der Nordwestschweiz bleiben die Wolken teilweise zäh. Die Temperatur mit Biese 18 Grad. Im Süden und im Wallis ist es sonnig bei 22 bis 24 Grad. Gegen Abend gibt es vor allem im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Morgen Mittwoch und am Donnerstag steigt die Temperatur in der ganzen Schweiz auf 21 bis 24 Grad. Dazu ist es trotz einigen Quellwolken sonnig. In den Bergen sind gegen Abend jeweils Platzregen und Gewitter möglich. Im Süden ist es gewitterhaft und es kann schon am Vormittag nass werden.
Wer sich gegen Bahnprojekte ausspricht, der macht sich nicht beliebt, zumindest im Parlament, so macht es den Anschein. Bereits im Herbst hatte sich der Ständerat großzügig gezeigt und nahezu doppelt so viel Geld für die Finanzierung und den Ausbau der Bahn gesprochen wie der Bundesrat. Seit knapp zwei Stunden nun brütet der Nationalrat über der Vorlage und schon jetzt zeigt sich, er will die Weichen in dieselbe Richtung stellen wie der Ständerat. Geraldine Eicher.
3,5 Milliarden Franken müssen genügen, das findet der Bundesrat. Im Parlament aber heißt es, es sollen 6,4 Milliarden sein. Damit sollen bis 2025 mehr Projekte realisiert werden. Ein Ausbau sei dringend nötig, betont SP-Nationalrätin Edith Grauflitscher. Nur so könne die Schweizer Bahn Weltklasse bleiben.
Der Vorschlag des Bundesrates reicht nicht aus, um die heutigen Stehplätze zu verhindern und eine regional ausgewogene Kapazitätserhöhung des ÖV zu garantieren.
Künftig sollen Betrieb und Ausbau der Bahn aus einem einzigen neuen Fonds gedeckt werden. Um den Ausbau um 6,4 Milliarden Franken ermöglichen zu können, braucht es eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 Promille. Das missfällt SVP-Nationalrat Max Binder. Er will die Kantone finanziell stärker in die Pflicht nehmen. Schließlich würde ein Teil ihrer Wunschliste realisiert.
Immerhin lagen die Wünsche respektive die Forderungen der Kantone in Bezug auf den Ausbau und den Unterhalt des Schienennetzes in der Höhe von über 40 Milliarden Franken.
Mit diesem Vorschlag stößt die SVP aber nicht auf viel Sympathie. Denn beim Bahnausbau habe sich die Politik auf einen Kompromiss geeinigt. An der Opfersymmetrie dürfe nichts geändert werden. Alle Nutznießer müssten sich finanziell ausgewogen beteiligen. Von den Bahnbenutzern bis zu den Kantonen, heißt es mehrheitlich. Die Beratung über den Bahnausbau dauert rund 9 Stunden. Die Einzelheiten sind noch nicht entschieden, etwa die Höhe des Pendlerabzugs oder der genaue Inhalt der Ausbauschritte. Es ist aber davon auszugehen, dass der Nationalrat in den wichtigen Punkten dem Ständerat folgt. Die Mehrheit hofft, mit den großzügigeren Ausbauplänen für die Bahn dem VCS besser Paroli bieten zu können. Der Verkehrsclub will mit einer Initiative erreichen, dass mehr Geld aus der Straßenkasse in den Finanzierungstopf der Bahn fließt.
Geraldine Eicher zur Debatte der sogenannten Fabi-Vorlage im Parlament zur Finanzierung der Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr. Dass diese Vorlage überhaupt ins Parlament gekommen ist, ist also das Verdienst des Verkehrsclubs der Schweiz, VCS. Und es ist nicht das erste Mal, dass sich der VCS erfolgreich in politische Debatten einschaltet. Das anerkennen auch politische Gegner. Elmar Plotzer zur Macht des VCS.
Ulrich Gietzendanner, SVP-Nationalrat und Lastwagenunternehmer, ist kein Freund des VCS. Die Organisation sei einseitig, ideologisch verbohrt und autofeindlich, poltert er. Und doch anerkennt Gietzendanner, dass der ökologisch orientierte VCS häufig erfolgreich agiert, gerade rund um die Fabi-Vorlage.
Es war ein grosser Erfolg. Sie haben auch jetzt viele Bürgerliche um den Finger gewickelt in der Kommission, das ist jetzt bekannt.
Dank Fabi soll es Milliardeninvestitionen für den öffentlichen Verkehr geben. Dass alles so läuft, hängt auch mit dem VCS zusammen. Die Organisation hat nämlich viel Druck aufgebaut mit der Volksinitiative für den öffentlichen Verkehr, die er mit 140.000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht hat.
Es ist sicher auch mit ein Verdienst der Initiative, dass das Ganze so schnell gegangen ist.
Sagt dazu Viola Amherd, CVP-Politikerin und Vizepräsidentin der Nationalrätlichen Verkehrskommission. Auch bei anderen verkehrspolitischen Themen gelingt es dem VCS immer wieder, sich erfolgreich einzubringen. Zum Beispiel beim Verkehrssicherheitsprogramm Via Sicura, von dem die ersten Massnahmen bereits in Kraft getreten sind. Oder dass es in vielen Schweizer Gemeinden immer mehr Tempo-30-Zonen gibt, hängt sicher auch mit den jahrelang geführten Kampagnen des VCS zusammen. Dass der VCS immer wieder Erfolge verbucht, beobachtet auch der unabhängige Politikberater Mark Balsiger.
Der VCS ist seit vielen Jahren geschickt unterwegs. Er versteht, wie man Strategien entwickelt, wie man Druck aufbaut. Er ist ein wichtiger Akteur, der gehört wird.
Mit Zuckerbrot und Peitsche politisiert der VCS. Auf der einen Seite lässt er die Muskeln spielen, positioniert sich klar im Lager der Umweltschützer, startet Volksinitiativen und droht mit Referenden. Auf der anderen Seite verwenden die VCS-Verantwortlichen viel Zeit für die politische Arbeit hinter den Kulissen, treffen sich mit Politikern aller Parteien, feilschen um Kompromisse. Das sei wichtig, sagt die VCS-Präsidentin und SP-Nationalrätin Evi Allemann.
Ja, das Netzwerk ist nicht zu unterschätzen. Wir wissen, dass in der Schweiz Mehrheiten ohne Allianzpartner nicht möglich sind. Es ist auch wichtig, frühzeitig sich mit möglichen Verbündeten abzusprechen.
Und doch, auch beim VCS läuft nicht alles rosig. Vor 9 Jahren ist die Organisation öffentlich massiv in die Kritik geraten. Denn die Zürcher VCS-Sektion kämpfte mit Beschwerden und Einsprachen gegen ein populäres Stadionprojekt. Und das im Vorfeld der Fußball-EM. Eine Verhindererorganisation sei der VCS, hieß es landauf, landab. Ganz verschwunden ist das Image immer noch nicht.
Ich höre das dann und wann immer noch, leider. Es ist immer schwierig, Bilder, die man im Kopf hat, zu ändern. Das geht immer sehr langsam.
Trotzdem hat es der VCS weitgehend geschafft, sich von der damaligen Krise zu erholen. Dazu beigetragen hat sicherlich, dass sich die Zentrale des VCS öffentlich von der radikalen Zürcher Sektion distanzierte. Auch das zeigt, der VCS ist ein Meister der politischen Taktik.
Der Bericht von Elmar Plotzer. Eine dringende Meldung in der Region Aargau. Vorsicht, auf der A1 Richtung Bern zwischen Mägenwil und Lenzburg befindet sich eine Metallstange auf der Fahrbahn. Bald 1:15. Es ist ein Sieg für die Linke und für die Behindertenverbände. Der Nationalrat will nicht, dass die IV-Renten für schwerbehinderte Menschen gekürzt werden. Das hat der Rat heute deutlich bestätigt. Die Fäden gezogen für diesen klaren Entscheid hat ein Mann der Mitte. CVP-Nationalrat Christian Lohr, der selbst im Rollstuhl sitzt. Der Bericht von Dominik Meyer.
Seit 2 Jahren erst ist er im Nationalrat. Er ist bestens vernetzt mit verschiedenen Behindertenverbänden und er ist von Geburt auf schwer behindert. Christian Lohr ist Wortführer geworden von denen, die gegen Kürzungen kämpfen zu Lasten von Behinderten.
Natürlich denke ich, dass ich durch meinen Einsatz und mein Engagement in diesem Parlament etwas bewirken kann. Das sehe ich auch als meine Aufgabe an. Ich möchte viele überzeugen davon, dass man eben auch an Menschen mit einem Handicap zu denken hat in dieser Gesellschaft.
Lohr hat überzeugt. Auch künftig sollen behinderte Menschen ab einem Behinderungsgrad von 70% eine volle IV-Rente erhalten. So hat es der Nationalrat entschieden heute. Die Gegenseite, FDP, SVP und der Bundesrat, will die Schwelle für die volle Rente nach oben verschieben. Und das würde für die Zukunft tiefere Renten bedeuten für manche Behinderte. Heute im Nationalrat fuhr Christian Lohr mit seinem elektrischen Rollstuhl nach vorne im Saal und bekämpfte die Kürzungen.
Es wäre ethisch unwürdig, es wäre unanständig und verantwortungslos.
Emotionale Worte für einmal. Meist argumentiert Lohr sachlich mit Zahlen. Mitleid mit ihm als behinderten Menschen mag er gar nicht. Heute entschied sich der Nationalrat noch deutlicher gegen Kürzungen als in einer ersten Runde vor einem halben Jahr. Entscheidend dafür waren Gespräche im Vorfeld, Lobbying, zum Beispiel bei der BDP.
Es war sehr wertvoll, mit den Vertretern der BDP auch vertieft Gespräche zu führen,
sagt Lohr verschmitzt. Tatsächlich, die BDP hat ihre Meinung geändert und ist neu im Lager derjenigen, die nicht kürzen wollen. Doch noch ist Lohr nicht im Ziel. Der Ständerat will kürzen. Auch seine eigenen Parteikollegen von der CVP sind für Abstriche, weil sie sparen wollen. Lohr wird seine Ständeräte bearbeiten. Zum Beispiel CVP-Ständerätin Brigitte Häberli. Noch hat Lohr sie nicht überzeugt.
Im Moment ist die finanzpolitische Sicht noch ein bisschen im Vordergrund. Aber ich werde mir die Argumente noch einmal genau anhören.
Nur gerade 15 Millionen Franken pro Jahr könne man sparen, wenn man die Renten kürze. Das lohne sich doch nicht, wird Christian Lohr argumentieren. Gut möglich, dass er auch den Ständerat noch überzeugen wird. Auch SVP-Ständerat Alex Kuprecht befürchtet das. Er will festhalten am Sparen und am Kürzen bei der verschuldeten IV.
Das hat mit Kaltherzigkeit gar nichts zu tun. Wir haben immer noch 14,5 Milliarden Schulden. Damit ist es für mich klar, die Schuldenwirtschaft wird wieder beginnen.
Das tönt fast schon, als hätte Kuprecht aufgegeben. Künftige Renten kürzen oder nicht? Der Entscheid fällt in einer Woche im Ständerat.
Glencore Xstrata, der Rohstoffkonzern mit Sitz in der Schweiz, greift im fernen Südafrika durch. Er entlässt rund 1000 Arbeiter in den Chromminen im Süden des Landes. Die Entlassenen hatten gestreikt, illegal gestreikt. Erinnerungen wurden wach an letztes Jahr, als ein Massenstreik von Bergbauarbeitern in Südafrika niedergeschlagen wurde. 35 Leute starben dabei. Ich fragte Afrika-Korrespondent Patrick Wülser, was wissen Sie über die Ursache dieses jüngsten Streiks?
Zu diesem wilden Streik, zu diesem unbewilligten Streik soll es in der Provinz Limpopo, das ist ganz im Norden Südafrikas, gekommen sein, weil ein Vorgesetzter einen Mineur tätlich angegriffen habe. Das sind jedenfalls die Informationen der Behörden und der Firma selber. Ob das wirklich so war, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es so ist, dann ist es ein Hinweis, wie angespannt eben die Situation in Südafrika im Minensektor immer noch ist.
Sie haben ja kürzlich jene Minen in Südafrika besucht, in welchen es letztes Jahr diese Unruhen gab. Wie geht es den Minenarbeitern dort heute?
Nach der Eskalation in Marikana, diesem Massaker, wo 34 Menschen erschossen wurden, wurden die Löhne in der Minenbranche in Südafrika teilweise um 20% erhöht. Das ist auf den ersten Blick viel. Und die Minenindustrie klagt auch darüber, über diese Belastung. Doch wenn man das ein bisschen näher betrachtet, ein Mineur verdient vielleicht 600 Franken im Monat. Das ist wenig für eine harte Arbeit. 1000 Meter in der Tiefe unter der Erdkruste, vor allem wenn man an der Erdoberfläche eine Familie mit mehreren Kindern ernähren muss. In Marikana wohnen die Leute in einem riesigen Blechhüttendorf, in einem Township, ohne legalen Stromanschluss, teilweise ohne sanitäre Einrichtungen. Es gibt eine desolate Schule. Das Ganze erinnerte mich ein bisschen an ein Arbeitslager und die Unzufriedenheit der Leute ist sehr groß und spürbar.
Das heißt, die Bergbaukonzerne, die holen ganz viel Geld aus diesen Minen raus, den Arbeitern bleibt aber relativ wenig. Die Minenarbeiter werden sich dieser sozialen Ungleichheit also immer mehr bewusst.
Selbstverständlich, die Leute haben Fernseher, also die wissen, was auf der Welt geht, wie andere Leute auf der Welt, aber auch in Südafrika leben. Sie selber leben in Blechhütten, eben mit einer Grundfläche von 8 bis 10 Quadratmetern auf der bloßen Erde und wissen, unter jedem Quadratmeter Boden steckt ein Vermögen in Form von Platin, Gold oder Silber. Sie holen diese Bodenschätze aus der Tiefe, aber nehmen nicht am Gewinn teil oder eben nicht adäquat und sehen, dass die Leute eben im Land mit teuren Wagen herumfahren und haben keinen Stromanschluss selber. Nirgends auf der Welt ist das Gefälle zwischen Arm und Reich so groß wie in Südafrika und das ist gefährlich.
Was passiert nun nach den jüngsten Entlassungen? Rechnen Sie, Patrick Hülser, damit, dass sich die Streiks wieder ausweiten, analog 2012?
Also darüber wage ich keine Prognosen zu machen, aber wenn man in Südafrika unterwegs ist, Nachrichten liest, mit Arbeitern spricht, dann sieht man eben brennende Reifen auf den Autobahnen, weil die Township-Bewohner endlich eine anständige Infrastruktur wollen. Es gibt regelmäßig Tränengaseinsätze gegen Arbeiter durch die Polizei in den Minen, aber auch in der Landwirtschaft. Es gibt Auseinandersetzungen zwischen den Gewerkschaften, tödliche Auseinandersetzungen, eben auch gestern. Und der soziale Frieden ist gefährdet, schadet der Wirtschaft und setzt vor allem auch den Staatspräsidenten Jacob Zuma unter Druck, der nächstes Jahr wieder gewählt werden möchte.
Ist diese Regierungspartei, diese dominante Regierungspartei ANC, damit ziemlich unter Druck im Hinblick auf die Wahlen nächstes Jahr?
Ich glaube nicht, dass der ANC nächstes Jahr fürchten muss, die Wahlen zu verlieren oder dass Jacob Zuma das Staatspräsidium verliert. Aber der ANC, diese bekannte Befreiungsorganisation, die nun 20 Jahre am Ruder ist in Südafrika, hat zunehmend ein Reputationsproblem. Also gerade in den Minendörfern, in den Arbeiterstädten klagen die Leute, sie fühlen sich nicht vertreten durch diese Partei. Sie sagen, das ist eine kleine schwarze Elite, eine korrupte Elite, die sich bereichert, aber unsere Anliegen nicht mehr vertritt. Also ich denke, nächstes Jahr der ANC wird ganz bestimmt Stimmen verlieren, auch wenn er die Wahlen gewinnen wird.
Das waren Einschätzungen unseres Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser im Rendezvous. Die kaputten Schaufensterscheiben werden geflickt, die Sprayereien weggeputzt. Vor einer Woche tanzten einige tausend Nachtschwärmer durch Bern und einige Dutzend steinewerfende Randalierer verwüsteten die Innenstadt. An einer Podiumsveranstaltung diskutierten gestern Abend Politikerinnen, Ladenbesitzer und Teilnehmer die Ursachen und Wirkungen dieser Nacht. Brigitte Mader hat ihnen zugehört.
Viele Fragen und viel Publikum im Berner Kornhausforum gestern Abend. Politisches Aufräumen nach dem Scherbenhaufen der Tanz-dich-frei-Nacht. Im Vordergrund der Diskussion, welches Zeichen wollte die Jugend setzen? Selbst Lea Bill ist sich nicht im Klaren. Die linksalternative Stadtpolitikerin, die mittanzte, erklärte gestern dem vollen Saal.
Es war grundsätzlich sicher ein allgemeines Gefühl von eingegangen zu sein, von ihrer Welt zu leben, wo sehr viel Reglementierung ist, einfach um mal aus dem Alltag ausbrechen und irgendwie sich selber die Freiräume nehmen, sich vielleicht auch eine Nacht lang die Stadt irgendwie zu nehmen.
Für die Stadtbehörden müsse immer alles in vorgegebenen Bahnen laufen. Aber es brauche manchmal auch Platz für Chaos, sagte Bill, die Politikwissenschaftlerin, die heute ihr Geld als Biogemüsebäuerin verdient.
Mit Chaos meine ich nicht irgendwie einen Polizisten angreifen, absolut nicht. Aber wo es einfach auch mal irgendwie einfach Platz braucht, um irgendwie mal neu herzuhocken und ein Bier zu trinken oder so.
Im öffentlichen Raum und nicht in der Beiz, wo es zu teuer sei für viele junge Leute. Den Vorwurf, auf Berns Plätzen und Straßen regiere nur der Kommerz, konterte der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause.
Die Feststellung, dass der Kommerz die Jugend irgend aus dem öffentlichen Raum verdrängt, unterdrückt, die wäre ja dann gerechtfertigt, wenn mehr Hunderte von Gesuchen für Fest auf dem Bundesplatz von Jungen würden ablehnen, abschmettern und kein Gehör für so etwas hätten.
In der Stadt Bern sei viel möglich und es gebe zahlreiche Plätze zum Verweilen, ohne zu konsumieren. Mit der geplanten Jugendbewilligung soll es für junge Leute in Zukunft noch einfacher sein, spontan eine Party in der Stadt zu feiern, Aber, so Reto Nause.
Sorry, es kann einfach nicht jeder, wie es ihm gerade passt, durch den öffentlichen Raum säckeln und den in Anspruch nehmen. Sonst haben wir Chaos in dieser Stadt.
Auch nach dem Chaos der vergangenen Tanz-dich-frei-Nacht ist auf Behördenseite noch Gutwill zu spüren. Und bei den Ladenbesitzern, sie, die vor gut einer Woche eingeschlagene Schaufenster, verschmierte Fassaden vorfanden. Sven Gubler vertritt die Innenstadtgeschäfte. Er hat ein gewisses Verständnis für die Anliegen der Jungen. Doch er schüttelt den Kopf, wenn er an die Ausschreitungen denkt.
Den Freiraum diskutieren, das Zusammenfeiern, das irgendwo durchhalten, die Struktur ein bisschen aufbrechen und so. Das ist doch das völlig legitim. Aber warum kann man nicht herstehen für das? Das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann.
Für eine Frau im Publikum ist es auf jeden Fall genug. Genug Freiraum, genug demonstriert.
Sie nehmen sich einfach recht raus, wo ich denke, es sprengt jeden Rahmen. Also ich glaube, die Jugend hat noch nie so viel Freiräume gehabt, wie sie jetzt hat. Und es ist immer noch zu wenig. Also ich habe gar kein Verständnis dafür.
Eine junge Frau sieht das etwas anders.
Allgemein ist ja bekannt, dass jetzt der Berner Ausgang nicht ja, die place to be ist. Aber die Frage ist halt, ob man dem ja, kann entgegenwirken kann, wenn man kein randalieren, das bezweifle ich.
Dem Image der jungen Leute habe es sicher geschadet. Übrig bleibt die Frage, wie viel Freiraum nötig ist. Die Meinungen darüber gingen gestern auseinander. Ebenso blieb im Raum stehen, wer die Verantwortung für die Ausschreitungen trägt, ob Veranstalter oder Polizei. Nur in einem Punkt war man sich einig: Gewalt will niemand.
Und vor 13 Uhr noch das da. 8 Jahre ist es her, da sorgte die Luzerner Gemeinde Emmen für Schlagzeilen. Sie stellte den ersten Sozialdetektiv ein. Einen Mitarbeiter im Sozialamt, der Missbrauchsfälle aufdecken sollte. Was folgte, war eine heftige Debatte und viel Kritik vorab von der Linken. Da wurde unverhältnismäßig in die Privatsphäre eingegriffen und die Sozialhilfeempfänger unter Generalverdacht gestellt. Inzwischen sind Sozialdetektive weit verbreitet, auch in linksregierten Städten wie Zürich. Dort spricht man heute von einer eigentlichen Erfolgsgeschichte. Aus Zürich, Corinne Vinzenz.
Das Jahr 2007 brachte in der Stadt Zürich das Umdenken. Die Weltwoche machte krasse Einzelfälle von Sozialhilfemissbrauch in der Stadt öffentlich. Das Zürcher Sozialamt geriet in heftige Kritik. Kontrollen hätten versagt, man habe weggeschaut. Im Zentrum der Kritik die grüne Stadträtin Monika Stocker. Sie stand Sozialdetektiven oder Inspektoren, wie viele Vertreter von Linksgrün, aus grundsätzlichen Überlegungen lange kritisch gegenüber. Die Medienkampagne gegen ihr Amt und ihre Person machte Monika Stocker in der Folge immer mehr zu schaffen. Sie trat zurück. Ein externer Experte untersuchte die Abläufe im Zürcher Sozialamt und empfahl, Sozialdetektive einzustellen, was 2007 dann auch geschah. Heute ist diese ursprünglich bürgerliche Idee im linksgrünen Zürich weitestgehend unbestritten und Stockers Nachfolger, der SP-Mann Martin Waser, sagt:
Die Diskussion ist schon lange abgeflaut eigentlich. Und es ist heute selbstverständlich, dass man entsprechende Instrumente braucht, um eben sicherzustellen, dass das Geld dort landet, wo man es möchte.
In den vergangenen Jahren hat die Stadt bei den Sozialinspektoren sogar noch aufgerüstet. 4 Stellen waren es zuerst, heute sind es 6. Die neuesten Zahlen zeigen, letztes Jahr gab es 84 Verdachtsfälle, 3/4 dieser Verdachtsfälle haben sich erhärtet. Das bei rund 8.500 Sozialfällen in der Stadt Zürich insgesamt. Der Missbrauchsanteil sei nicht hoch, sagt Sozialvorsteher Waser.
Sozialhilfebezüger sind nicht die schlechteren oder besseren Menschen als diejenigen, die das nicht nötig haben. Aber es ist wichtig, dass man aufzeigt, dass man eben denen, die uns irgendwie über den Tisch ziehen wollen, dass man sich das nicht bieten lässt. Ich glaube, das ist einfach ganz normal.
Die Zahl der Verdachtsfälle schwankt in den letzten 6 Jahren. Einen eindeutigen Trend gibt es nicht. Sicher sei aber, dass mit zunehmender Erfahrung die Kontrollen besser würden. Erfahrung, die sich herumgesprochen hat, dass sich nämlich die Sozialinspektoren im rot-grünen Zürich so erstaunlich schnell etabliert haben, hat man weit über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen. Unterdessen nehmen 20 weitere Städte und Gemeinden im Kanton die Dienste der Stadt Zürcher Sozialdetektive in Anspruch.
die Gemeinden rund um Zürich haben natürlich alle genau das gleiche Problem. Darum haben wir mit verschiedenen Gemeinden entsprechende Verträge abgeschlossen, dass sie diese Leistungen in Anspruch nehmen können, selbstverständlich gegen ein entsprechendes Entgelt.
Und so hat sich die in der Stadt Zürich einst heftig umstrittene Idee sozusagen zum Exportschlager entwickelt, sodass unterdessen sogar der Kanton Glarus die Zürcher Sozialdetektive holt, wenn ihm ein Glarner Sozialhilfeempfänger verdächtig vorkommt.
Kudin Vinzenz aus Zürich. Gleich eins. Güter unterirdisch, Menschen oberirdisch. Für diese Vision steht Yvette Körber. Sie ist bei uns gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Karin Britsch.
Die beiden Räte sind sich weiterhin nicht einig, wann jemand eine IV-Vollrente erhalten soll. Der Ständerat will erst ab einem Invaliditätsgrad von 80% eine volle IV-Rente ermöglichen. Der Nationalrat will diese bereits bei 70%. Im syrischen Bürgerkrieg dürften bereits mehrmals chemische Waffen eingesetzt worden sein. Zu diesem Schluss kommt der UNO-Menschenrechtsrat, insbesondere von Regierungstruppen. Möglicherweise hätten aber auch die Rebellen Zugang zu Chemiewaffen. Die Lage in den deutschen Hochwassergebieten hat sich leicht entspannt. In Nieder- und Oberösterreich hingegen steht das Schlimmste noch bevor.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.